Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Frank Ulrich Montgomery ist einer der einflussreichsten Medizinärztefunktionäre in Deutschland. Er ist seit einem Jahr der Vorsitzende des Weltärztebundes. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen erstmal und herzlich
Guten
willkommen.
Morgen.
Haben Sie es schwer gehabt, diese Reise nach Stuttgart anzutreten, Herr Montgomery?
Es ist ein klein bisschen ein Verstoß gegen Prinzipien, weil ich habe in den letzten 3 Monaten alle Reisen, Fernreisen versucht zu vermeiden. Ja. Weil ich kann mich nicht hinstellen und anderen Leuten den klugen Rat geben, weniger zu reisen, um weniger Infektionen zu riskieren und dann selber herzukommen. Aber ich habe gedacht, inzwischen sind wir so weit, dass man auch mal wieder nach Stuttgart fliegen kann.
Umso mehr freuen wir uns, dass Sie heute Vormittag bei uns sind. Haben Sie Corona persönlich erleben müssen, entweder am eigenen Leib oder in Ihrem persönlichen Umfeld?
Nein, nicht am eigenen Leib, auch nicht in meiner Familie, aber am persönlichen Umfeld schon. Und zwar, Gott sei Dank, eigentlich nur die ganz harmlosen Verläufe. Aber ich weiß natürlich von meinen Kollegen aus den Kliniken, die schwierigen Verläufe, die Beatmungsfälle und Ähnliches hatten, was das für ein furchtbarer Kampf um das Leben einzelner Menschen ist.
Sie haben als Vorsitzender des Weltärztebundes ja auch den Blick nach draußen in die Welt, in die verschiedensten Länder, die auf die verschiedenste Art und Weise mit dieser Geschichte umgehen. Im Vergleich dazu, wo stehen wir?
Also für mich ganz klar auf dem Treppchen ganz oben, Platz 1 würde ich sogar sagen, weil selbst die Länder, die in der Vergangenheit es gut gemacht haben wie Südkorea, mit sehr drastischen Methoden übrigens, haben inzwischen die berühmte sogenannte zweite Welle. Wir haben es geschafft, die erste Welle so flach zu halten, dass es keine Brecher gab, keine Schaumkronen gab und jetzt sind wir gerade dabei, die zweite Welle zwar in eine Dauerwelle zu verwandeln, was auch nicht schön ist, aber so einzufangen, dass wir in Deutschland, glaube ich, wirklich diese Krise bisher von allen Industriestaaten am besten gemanagt haben. Und das sieht man sogar bei den Wirtschaftsdaten, denn kaum ein Land hat so wenig negative Effekte gehabt wie wir, obwohl noch welche da sind.
Gleichwohl gibt es immer wieder Hotspots, einen jetzt in Bayern auf einem Großbauernhof in Manning. Und es gab zumindest Ende letzter Woche die Diskussion darüber, sollen Urlauber, die aus bestimmten Ländern wieder zurück nach Deutschland kommen, getestet werden und wenn sie getestet werden, wer bezahlt? Welche Position haben Sie?
Also zu den Hotspots, die wird es immer geben, überall dort, wo Menschen reisen, Menschen aus dem Ausland kommen und dann unter relativ beengten und schwierigen hygienischen Verhältnissen zusammenleben, wird es immer wieder Hotspots geben. Und zweitens, ich glaube, wir müssen Risikogebiete sauber definieren. Dafür gibt es inzwischen weltweit anerkannte Standards. Aber wir müssen dann auch konsequent sein. Wenn Menschen aus diesen Risikogebieten zu uns zurückkommen, müssen sie getestet werden am Flugplatz. Das sagt übrigens nur etwas im positiven Befund aus. Wer positiv getestet ist, der weiß, dass er es hat und in Quarantäne muss. Für die anderen bedeutet es etwa nicht völlig jetzt nichts machen. Die müssen auch noch in Quarantäne, denn sie können ja noch in der Inkubationszeit sein. Das müssen wir konsequent durchsetzen und bezahlen. Da bin ich relativ konsequent. Wer sich eine Reise nach Mallorca leisten kann, der kann sich auch das Geld für den Test leisten. Ich sehe nicht ein, dass die gesetzliche Krankenversicherung das bezahlt. Da zahlen ganz viele Menschen Beiträge, die nie in ihrem Leben eine Fernreise machen können und schon gar nicht an einen Hotspot.
Nur wenn Sie mit Zwangstest und auch mit Zwangsquarantäne arbeiten würden für Urlauber, die zurückkommen, dann würde möglicherweise der ganze Tourismus wieder zusammenbrechen, weil unter diesen veränderten Bedingungen kein Mensch mehr ins Ausland fährt.
Also ich mag den Begriff Zwangstest schon mal nicht. Ich finde Pflichttests viel besser, weil sie erinnert ein kleines bisschen, das erinnert ein bisschen mehr auch an die eigene Verpflichtung. Aber Sie haben recht. Ja, dann wird das für den Tourismus schwierig. Nur ich bin als Arzt verpflichtet, für die Gesundheit zu denken. Und in diesem Trapez, wo auf der einen Seite die Gesundheit, auf der anderen Seite die Wirtschaft, die soziopsychologischen Folgen für Kinder zum Beispiel und die Freiheitsrechtseinschränkungen bestehen, da muss man die richtige Mitte finden.
Vorhin, als eine Musik lief, haben Sie gesagt, Corona sei nachrichtentechnisch bei uns auch nicht mehr an allererster Stelle. Auf der anderen Seite, vorausgesetzt, was Sie sagten, stimmt, wenn man sich die Meldungen aus dem Ausland anguckt, dann könnte es schon sein, dass es wieder an die erste Stelle rückt. Fangen wir mit Spanien an. Spanien hat große Angst vor einer neuen zweiten Welle und offensichtlich sind die Gesundheitsämter dort sehr überfordert.
Absolut. Übrigens, die Gesundheitsämter sind auch bei uns überfordert. Nicht die Ärzte dort, das sind tolle Leute, sondern die sind ausgehungert worden von den Kommunen in letzter Zeit. Ja. Und da muss man dringend was tun, und zwar auch wirklich was tun und nicht nur schöne Forderungen aufstellen. Nein, aber Spanien, Sie haben komplett recht. Spanien hatte die schwierige Phase in den Griff bekommen.
Ja.
Und dann kommt immer wieder diese Balance zwischen Grundrechtseinschränkungen und Gesundheit, zwischen Wirtschaft und Gesundheit, kommt immer wieder zum Tragen.
Tourismus?
Jetzt hat man sich zu früh der Wirtschaft, also dem Tourismus, das ist der Kernpunkt der spanischen Wirtschaft, geöffnet. Und jetzt kriegt man die Strafe dafür. Ja. Wir müssen was lernen, was viele Leute noch nicht begriffen haben. Wir werden in Zukunft Urlaub nicht von Corona machen können, sondern wir müssen lernen, Urlaub mit Corona zu machen. Und ja, da ist kein Platz für Ballermann und Betonklötze am Mittelmeer.
Wenn Spanien jetzt sozusagen den Vorreiter gibt in Sachen zweiter Welle, denken Sie oder fürchten Sie, als nächstes kommen dann die beiden anderen großen europäischen Reiseländer Italien und Frankreich dran?
Ich glaube, jedes Land der Welt, was viele Verbindungen auch ins Ausland hat, kann drankommen. Ich will überhaupt nicht prognostizieren. Ich weiß auch nicht genau, ehrlich gesagt, wie Frankreich und Italien sich zwischenzeitlich aufgestellt haben. In der ersten Welle haben beide Länder politisch ziemlich versagt. Mhm. Anders als wir in Deutschland. Aber die zweite Welle, ich mag den Begriff eigentlich nicht. Weil er behauptet, er unterstellt, dass es immer so in Peaks und Tälern kommt. Nein, wir haben eine Dauerwelle. Wir müssen uns darauf einstellen, dass solange es keine Impfung oder Therapie gibt, werden wir dauerhaft mit diesem Virus leben müssen. Und unser Ansatz, flatten the curve, also bringe die Anforderungen an das Gesundheitswesen unter seine Kapazitätsgrenzen, ja, und das macht deswegen jeden behandelbar. Das muss unser Ziel bleiben.
Und das ist ja genau fast wortwörtlich die Formulierung der Weltgesundheitsorganisation WHO von letzter Woche, die gesagt hat, wir müssen lernen, dauerhaft mit dem Virus zu leben.
So ist es. Aber die WHO hat ja manchmal auch recht. Übrigens, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, der Etat der WHO als Weltgesundheitsamt mit 2,6 Milliarden Dollar im Jahr, aha, ist nur ein Drittel deswegen, was die Bundesregierung für die Rettung einer Fluglinie ausgibt. Ich finde, das muss man sich manchmal auch auf der Zunge zergehen lassen, wie viel uns Weltgesundheit wert ist.
Dann gibt die Weltgesundheitsorganisation insofern zumindest ein zweifelhaftes Bild ab, weil nicht klar ist, wie die Verbindungen nach China bestehen. Und Punkt zwei, es in Amerika einen Präsidenten gegeben hat oder immer noch gibt, der der Weltgesundheitsorganisation die Dinge vor die Füße
gekriegt. Die Mittel streicht. Ich bin sehr bei Ihnen. Also der Einfluss Chinas auf die WHO ist etwas, was uns sehr große Sorgen macht. Das beklagen wir übrigens auch beim Weltärztebund andauernd. Das ist reine Hegemonie. Aber ob man klug beraten ist, in der Situation den Club zu verlassen und nicht mehr zu bezahlen, wie das der Trump macht, das halte ich für völlig falsch. Eigentlich müsste er mehr Geld reingeben, aber damit Strukturreform einfordern. Das tut er aber gar nicht, weil eben solche Detailfragen völlig wurscht sind.
Ja, Montgomery, weil wir es gerade in den Schlagzeilen gehört haben, Söder will verpflichtende Corona-Tests, etwas, was Sie durchaus richtig und gut so finden.
Ja, verpflichtende Corona-Tests für Menschen, die aus Risikogebieten zurückkommen, zum Schutz ihrer selbst und zum Schutz ihrer Umgebung. Das ist etwas, was wir brauchen. Und wer so eine Reise macht, kann auch diesen Abstrich ertragen.
Ja.
Das ist kein Eingriff in die Grundrechte übrigens, wie es immer so behauptet wird. Das tut nicht weh, das ist kein Pieks, das ist unangenehm. Aber das muss man erdulden können, wenn man vorher auch zwei Wochen schönen Urlaub irgendwo in der Sonne gehabt hat.
Wir wollten über die Corona-Situation in den USA und in China sprechen. Was China angeht, da gibt es Meldungen, wonach es einen dritten neuen Ausbruch gegeben hat. Wie schätzen Sie das ein?
Also die Nachrichtenlage aus China ist extrem schwierig einzuschätzen. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht auch Propagandameldungen aufsitzen. Jeder hat sich wohl gewundert, mit welcher Härte die Chinesen in Wuhan eingestiegen sind. Hätte es da nicht schon vorher was gegeben, ist diese Härte eigentlich nicht erklärbar. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Die WHO hilft hier auch nicht viel weiter, weil die so China durchseucht ist, dass wir da keine vernünftigen Auskünfte kriegen. Amerika ist ein Trauerspiel. Ein in meinen Augen nicht immer voll zurechnungsfähiger Präsident, der sich verweigert, der doch dazu jetzt im Wahlkampf völlig seine Pflichten gegenüber dem Land vergisst. Das ist eine Konstellation, die für uns extrem schwierig ist. Bezogen auf uns Ich bin für Pflichttests für jeden, der aus Amerika und aus China nach Deutschland kommt, damit wir uns vor Wiedereintragung des Virus hier schützen können.
Wobei, wenn wir uns zurückerinnern, auch im April und Mai möglicherweise noch, im April in jedem Fall, landeten Flugzeuge aus dem Iran beispielsweise und keinerlei Tests haben stattgefunden.
Richtig. Und auch nach wie vor landen übrigens viele Flugzeuge, nicht nur Frachtflugzeuge, sondern auch Personenflugzeuge. Und es gibt auch dann unklare Regelungen über Transitbereiche zum Beispiel. Was ist, wenn einer nur in Frankfurt umsteigt oder so? Das muss alles hygienisch noch etwas besser geregelt werden und da müssen auch verpflichtende Tests für jeden, der nach Deutschland reingeht.
Was die Vereinigten Staaten von Amerika und ihren Präsidenten angeht, haben Sie den Eindruck, nachdem Trump in der letzten Woche jetzt mit Maske aufgetreten ist, seriös gesprochen hat, Probleme benannt hat, dass er jetzt spät, aber immerhin begriffen hat?
Über die Begriffsfähigkeit dieses Mannes gibt es ja viele unterschiedliche Interpretationen. Ich bin nicht sicher, dass er begriffen hat, was der Grund für die Maske ist, aber er hat begriffen, dass es schlecht um seine Kandidatur steht. Und das ist wohl der Motor, warum er jetzt eine Maske aufsetzt. Aber man kann wirklich aus deutscher Sicht nur hoffen, dass dieser Mann nicht wiedergewählt wird.
Das ist 150.000 Tote bislang, Corona-Tote bislang in den USA gibt, ist das allein die Schuld von Trump oder müssen da noch andere Faktoren mit dazukommen?
Wir leben ja nicht, auch in Amerika, nicht in einer Diktatur. Das ist nicht ein alleiniges Versagen eines Einzelnen. Aber in einer Gesellschaft, die so auf individuelle Freiheitsrechte ausgerichtet ist wie die amerikanische, ist es schwer, gegen den Gesang von ganz oben mit zarten Tönen aus dem Orchester von unten gegenzuspielen. Und deswegen haben hier auch viele andere auf der Gouverneursebene, auf der staatlichen, also der bundesstaatlichen Ebene in den USA mitversagt. Aber die müssen jetzt endlich mal dazu kommen, ihren Menschen auch die Wahrheit zu sagen. Es ist eine Abwägung zwischen Gesundheit und Wirtschaft. Und wenn man die Gesundheit nicht im Griff hat, geht die Wirtschaft auch den Bach runter.
Um die Corona-Situation aktuell und global zu komplimentieren, wir haben die Meldung gekriegt, dass es am Wolfgangsee in Österreich einen neuen Hotspot gibt. Für wie problematisch, gefährlich, riskant halten Sie das?
Genauso gefährlich wie den in Mamming bei den Obstbauern oder bei Tönjes in Gütersloh. Solange wir einen lokalisierten Hotspot haben und mit modernen Mitteln der Pandemiebekämpfung, mit einem sogenannten Cordon Sanitaire, also mit einem Eingrenzen des regionalen Eingrenzen vorgehen können, braucht es keinen totalen Lockdown, dann hat man das im Griff. Wenn man vom Patienten null bis hin zu den dann später infizierten Menschen das nachvollziehen kann und einschränken kann, dann ist das alles unangenehm, lästig, teuer, aber nicht gefährlich.
Dies alles gilt nicht für das, was wir aktuell aus Südafrika holen, hören. Da scheint die Situation außer Kontrolle geraten zu sein.
Naja, wie wollen Sie die Grundregeln, die wir haben, Hygiene, menschliche Distanz und Maske, Mundschutz, bei 40 Grad im Slum unter den Bedingungen, die Menschen dort leben, machen? Also die armen Gebiete der Welt sind der Nährboden dieses Virus, der wird da durchmarschieren ohne Ende. Wir wissen gar nicht, was dort passiert, weil dort kann gar nicht ausreichend getestet werden, schon aus materiellen Möglichkeiten. Und von dort wird das Virus auch immer wieder zu uns zurückkommen, solange es keine Immunität, sei es durch Impfung oder durch durchgemachte Infektion gibt. Und deswegen, wir werden im Fokus viel mehr noch auf die Südhalbkugel schauen müssen, weil dort passieren jetzt wirklich wahnsinnige Dinge. Brasilien war ja nur der Anfang. Jetzt kommen Afrika, aber auch noch aus Südostasien wird wieder mehr kommen, wenn das Virus wieder einmal rum ist um die Welt. Das haben diese Viren so an sich.
Was hören wir, was hören Sie auch als Vorsitzender des Weltärztebundes aus Ländern wie Indien und Pakistan?
Nun, die Inder, ich war selber noch zum Jahreswechsel in Kalkutta, da kamen schon die ersten Ahnungen aus China, aber noch nicht feste Botschaften. Die Inder haben sich lange Zeit sehr gebrüstet, dass sie ganz vorne an in der Bekämpfung waren. Sie haben auch am Anfang gute Zahlen gehabt. Das lag vielleicht daran, dass man in diesem riesigen Land mit diesen ungeheuren Bevölkerungsmengen nicht so ganz mit dem Testen hinterherkam. Inzwischen ist das ein Flächenbrand auch in Indien geworden. Auch dort sind die Kapazitäten des Gesundheitswesens völlig überfordert. Und hier kommt noch etwas hinzu, was wir in einigen Ländern Asiens sehen, nämlich eine massive, aggressive Gewalt gegenüber Ärzten und Krankenschwestern. Die werden stigmatisiert, weil man sagt, ihr steckt euch im Krankenhaus an. Es ist in Indien so weit gekommen, dass man die Krankenhäuser von außen, die Bevölkerung, die Krankenhäuser zugemacht hat, damit die Mitarbeiter nicht raus können, nach Hause können, weil man solche Angst vor der Übertragung dieses Virus hat. Wir werden noch ganz viel mit diesem Virus erleben und deswegen dürfen wir in der Wachsamkeit nicht nachlassen.
Was ist mit dem Iran? Ein Land, das anfangs auch in den Schlagzeilen war, unter der Prämisse, die haben gar nichts unter Kontrolle. Jetzt hat man lange oder länger nichts gehört.
Iran ist leider auch nicht Mitglied in unserer Organisation. Ich habe keine konkreten Hinweise, was es dort gibt. Die Nachrichtenlage aus Iran ist ja noch schwieriger als die aus China. Ich kann Ihnen wirklich keine fundierte Einschätzung abgeben, was im Iran los ist. Nur wenn man die Lebensbedingungen der Menschen insgesamt betrachtet, ist nicht zu erwarten, dass die dort keine Probleme mit dem Virus haben.
Wenn wir coronatechnisch uns angucken, was in Deutschland passiert ist, was richtig war, was falsch war, wenn wir mit dem Lockdown anfangen, war das damals die richtige Entscheidung?
Ja, unstreitig. Auch die Maskenpflicht war übrigens richtig. Ich habe mich ja sehr am Anfang dagegen ausgesprochen, weil ich gesagt habe, wenn schon Masken, dann nicht irgendwelche feuchten Schmierlappen, die man sich vors Gesicht hängt, sondern eine richtige medizinische Maske, Fachbegriff FFP2-Maske. Aber wir wissen inzwischen, wissenschaftlich ist es bewiesen, dass jede Form von, was das, wenn sich vors Gesicht hängt, einen Effekt hat und hilft und das fördert.
Da also halte ich diese Äußerung von Ihnen war damals ein Fehler?
Ja, das ist heute durch die Wissenschaft bewiesen, dass selbst das hilft. Besser wären natürlich die richtigen Masken gewesen, aber auch eine solche einfache Maske hilft, hilft weiter. Und das ist mit einer der Gründe, dass wir das konsequent durchgesetzt haben am Anfang. Und zwar, weil wir die Menschen mitgenommen haben. Wir haben es ja gar nicht mit repressiven Mitteln des Staates durchgesetzt, auch wenn manche Verrückte das jetzt immer behaupten, sondern wir haben ja die Leute überzeugt und es war so toll, über 80% der Bevölkerung haben freiwillig mitgemacht, weil sie begriffen haben, worum es ging.
Und wir haben etwas nicht gemacht, was die Franzosen und die Italiener gemacht haben, wir haben die Leute nicht zu Hause eingesperrt.
Wir haben die Menschen nicht zu Hause eingesperrt, wir haben an ihre Vernunft appelliert und das ist schon wirklich toll, wie das in Deutschland funktioniert hat. Selbst in so rationalen Ländern wie Schweden hat das ja nicht funktioniert, nur an die Vernunft zu appellieren. Und deswegen muss ich uns schon, und das meine ich jetzt mal gar nicht selbstverliebt, sondern muss ich unserer Bevölkerung ein großes Kompliment machen.
Müssen wir eine Einschränkung trotzdem machen, wenn wir uns die Alten- und Pflegeheime anguckt, wo man irgendwann gesagt hat, wir machen dicht, da kommen keine Leute mehr rein, egal ob die drin sind, dieses wollen oder nicht?
Ja, da findet übrigens eine interessante Umwidmung des Begriffs Quarantäne statt. Ursprünglich war die Quarantäne gedacht für diejenigen, die potenziell infiziert sind. Und die mussten 40 giorni, also 40 Tage, auf eine Insel vor Venedig, bis sicher war, dass sie nicht krank waren. Heute lassen wir all diejenigen, die potenziell infiziert sind, frei rumlaufen, sperren dafür die ein, die besondere Risikogruppe haben. Ich drücke das jetzt bewusst etwas hart aus. Das ist schon ethisch eine Umkehrung des Quarantäneprinzips, dass auch gerade diejenigen, die am wenigsten zuzusetzen haben, die sich am wenigsten schützen können, sozusagen an ihre Selbstverantwortung appelliert wird, ihr müsst euch selbst davor schützen, indem ihr eure sozialen Kontakte einschränkt.
War es im Nachhinein richtig, über so viele Wochen die Grenzen zu schließen?
Also dann jetzt über Tage zu streiten, ich fand es immer richtig, die Grenzen. Ich fand auch, dass man die Grenzen zu früh, zu weit wieder aufgemacht hat. Inzwischen lernen wir zu und werden ja wieder auch, zum Beispiel Großbritannien hat jetzt wieder gegenüber Spanien Einreisebeschränkungen gemacht. Wir haben bis vor kurzem Einreisebeschränkungen gegenüber Großbritannien und Schweden gehabt. Ich glaube, dass wir das inzwischen ganz gut im Griff haben, weil es erfordert auch von der Politik Mut, den Menschen Einschränkungen aufzuerlegen.
Was die Schweden angeht, die Beurteilung des schwedischen Weges ist ja ganz unterschiedlich. Die einen sagen, eigenverantwortlich hat im Wesentlichen funktioniert. Andere sagen, wenn man sich die schwedischen Zahlen genau anguckt, es war furchtbar. Ihre Position?
Die Schweden haben versucht, einen Mittelweg zu gehen zwischen Öffnung, Freiheit, haben vor allem unter dem Argument, was ja sozialpsychologisch nachvollziehbar ist, dass man den Kindern nicht die Hauptlast durch Entzug von Sozialkontakten aufbürden darf. In meinen Augen war es eine Katastrophe. Und ich kenne Anders Tegnell, den ich spreche auch Schwedisch, und muss sagen, die Schweden haben es falsch gemacht. Sie hätten von uns lernen können. Aber die haben vielleicht ein kleines bisschen auch auf die Distanzen in Schweden geachtet. Die normale schwedische Begrüßung würden wir ja schon zum Teil als distanziert, soziale Distanziertheit betrachten.
Sie haben auch viele Jahre neben all Ihren Zusatzgeschichten als Radiologe, glaube ich, in Hamburg gearbeitet.
Ja, ich war Oberarzt an der Uniklinik bis zu meiner Pensionierung im Dezember 2018. Ich habe ja auch inzwischen ein reiferes Alter erreicht. Aber das hat immer viel Spaß gemacht. Ich habe natürlich nicht mehr voll dort gearbeitet, aber einen Tag in der Woche, manchmal zwei Tage in der Woche, habe ich noch ganz normal am CT gestanden und meinen Dienst gemacht.
Was Radiologen in Sachen Corona rausbekommen haben, wenn sie mit den ganzen technischen Möglichkeiten, die es inzwischen gibt, zu tun haben, wie würden Sie das einschätzen?
Also der Nachweiseffekt einer atypischen Pneumonie, wie wir das so nennen, der ist schon toll im CT, muss abgewogen werden gegen die Strahlenbelastung auf der einen Seite an der Gesamtbevölkerung, muss abgewogen werden aber gegen Kosten und Verfügbarkeit. Aber es gibt Patienten, die kaum krank sind, kaum ein Krankheitsgefühl haben, bei denen wir mit Hilfe der CT ausgedehnte Befunde in der Lunge nachweisen können. Das ist ganz toll und sagt etwas, also das ist toll für uns Ärzte, Entschuldigung, nicht unbedingt für den Patienten, sagt aber etwas aus über die Perspektive, die wir an den Krankheitsverlauf anlegen können. Und es gibt inzwischen sogar Verfahren mit Hilfe von Ultraschall, also ohne Strahlenbelastung, wie man versucht, um abzuschätzen, wohin entwickelt sich die Krankheit bei diesem Patienten, wo man den Zustand der Lunge sehr gut einschätzen kann.
Ist es denn Stand jetzt das Hauptproblem in der Beurteilung dieser Krankheit, dass die Krankheitsverläufe so extrem unterschiedlich und diffus sind?
Ja, und dabei spielt, glaube ich, das Immunsystem des Menschen eine gewaltige Rolle, weil ich will das mal überhören und ich hoffe jetzt, dass meine medizinischen Kollegen meine Sekunde weghören. Diejenigen, die am Ende an der Erkrankung sterben, sterben wahrscheinlich gar nicht an dem Virus, sondern an ihrer eigenen Immunantwort darauf, weil unsere Immunantwort so stark ist, dass die kleinen Wände in den Lungenbläschen so verdicken, dass kein Gasaustausch mehr stattfinden kann und sich die Lunge mit so Kleister füllt statt mit Luft. Und das ist mehr die Antwort des eigenen Körpers als das eigentliche Virus selber. Und das müssen wir therapeutisch im Auge behaben, wenn wir uns über zukünftige Behandlungsverfahren nachdenken.
Wenn das so ist, wie Sie es gerade geschildert haben, würde es dann was bringen, das Immunsystem zu unterdrücken?
Das gibt es gerade Studien, die mit einem Cortisonpräparat Dexamethason versuchen, das zu machen. Das ist übrigens auch der Ansatz bei diesem anderen Mittel Remdesivir. Aber das ist alles noch Work in Progress. Okay. Ich bin nicht an den Studien selber beteiligt, deswegen bin ich klüger beraten, jetzt die Schnauze zu halten. Ja,
wenn wir gerade dabei sind, Medikamente, hat man da Erfahrungen gemacht, dass es welche gibt, die tatsächlich wirken, oder ist das auch noch zu unsicher und zu
unklar? Also wir wissen, dass Remdesivir, gerade wenn es frühzeitig eingenommen wird, den Krankheitsverlauf erheblich abkürzt und die schweren Krankheitsverläufe verbessert. Wenn man einmal richtig schwer krank ist, scheint es nicht mehr so zu helfen. Dexamethason, also das Cortisonpräparat, ist im Test. Die Malaria-Präparate, die unter anderem auch der grandiose amerikanische Präsident, der brasilianische Präsident genommen haben, sind offensichtlich nicht nur wirkungslos, sondern sogar gefährlich, weil sie über ihre Nebenwirkungen ganz schlechte Auswirkungen auf die Erkrankung haben.
Eigentlich wollten wir die Politik in Deutschland bewerten.
Und nicht die Medikamente.
Ja. Das holen wir nach.
Aber
nach
mit dem Arzt muss man immer Kasuistik besprechen.
So sieht's aus. Wie hat die Bundeskanzlerin in den letzten 4-5 Monaten ihren Job gemacht?
Hervorragend. Ich bin weder von der Parteilichkeit noch von der Person in der Vergangenheit ein großer Freund von ihr gewesen. Aber ich muss sagen, das hat sie hervorragend gemacht. Ja. Sie hat uns durch diese Krise gesteuert, wie sie uns auch schon durch die Finanzkrise gesteuert hat. Sie ist ja der Antityp des modernen Politikers, überhaupt nicht populistisch, uneitel. aber doch auch relativ konsequent in der Art und Weise, wie sie solche Sitzungen leitet und so. Ich kann nur sagen, wir haben in Deutschland wirklich Glück.
Wie würden Sie die Arbeit des Bundesgesundheitsministers in den letzten Monaten beurteilen?
Also Jens Spahn hat mich ausgesprochen positiv überrascht. Ihm verdanken wir ganz erheblich, dass wir so gut durch die Krise gekommen sind, weil er hat als einer der Ersten, teilweise sogar noch vor uns Ärzten, erkannt, was da auf uns zukommt. Und er hat Deutschland vorbereitet mit dem Zukauf von Beatmungsgeräten, mit der Neueinrichtung von Intensivstationen. Ein Fehler hat es gegeben, daran sind wir übrigens gar nicht so unschuldig mit dran. Es hat zu wenig Schutzausrüstung gegeben, unsere Pandemiepläne haben nicht gestimmt. Und das hat aber Jens Spahn auch versucht zu handeln.
Ja.
Und da sollten wir übrigens auch nochmal drüber reden, was mit diesen Pandemieplänen und mit unseren technischen Umgebungsbedingungen in so einer Pandemie ist, was da schiefgelaufen ist und was wir daraus lernen können.
Das ist eine der Lehren, dass man daraus was lernt, auch dass man bestimmte Abhängigkeiten abschafft, dass man, was Antibiotikaproduktion angeht, von Ländern wie Indien, Pakistan oder China abhängig
ist. Also wir haben früher immer dieses sogenannte Just-in-Time-Konzept der Globalisierungspropheten gehabt. Also du brauchst hier nur kleine Vorräte, es kommt ja alles ganz schnell. Wir haben gesehen, wenn große Produktionsgebiete ausfallen, kommt gar nichts mehr. Wir müssen also von Just-in-Time auf Just-in-Case uns vorbereiten. Und wir müssen wieder nationale oder EU-weite Reserven von solchen Sachen anlegen. Seien es Medikamente, seien es Schutzausrüstungen.
Die Ministerpräsidenten haben eine zentrale Rolle gespielt in den letzten Monaten. Die beiden Hauptprotagonisten waren Armin Laschet, NRW, Markus Söder, Bayern. Wer hat Ihnen besser gefallen?
Also sämtliche Ministerpräsidenten haben in meinen Augen durch ihre Unfähigkeit, sich zu einigen, ein trauriges Bild abgeliefert. Weil sie haben einen Teil der Menschen wieder verloren, weil sie sich gefragt haben, warum sind die Regeln für das Virus in Sachsen anders als in Hamburg? Und warum ist es in Bayern anders als in Nordrhein-Westfalen? Das ist nicht zu erklären, denn im Virus sind derartige Landesgrenzen vollkommen egal.
Aber die Auswirkungen in Mecklenburg-Vorpommern waren sehr viel anders als in Bayern, Baden-Württemberg. Oder NRW.
Ja, das ist richtig, aber Mecklenburg-Vorpommern hat natürlich auch eine ganz andere Bevölkerungsdichte und im Winter fahren noch nicht so viele Leute an die See etc. Also ich glaube, die haben auch Glück gehabt mit den Dingen, auch geografisch Glück gehabt mit den Dingen. Und Bayern und Nordrhein-Westfalen sind nun die Protagonistenländer mit weiten Grenzen zu anderen Staaten. Aber mich hat eigentlich das gesamte Prinzip des Föderalismus deswegen gestört, weil diese Herren und Damen waren nicht in der Lage, sich auf einheitliche Prinzipien zu einigen und sie auch einheitlich durchzuhalten. Und das ist den Menschen in der Bundesrepublik nur ganz schwer vermittelbar gewesen.
Auch etwas, was man im Hinblick auf neue und spätere Pandemien anders regeln sollte?
Absolut. Wir müssen im Föderalismus dahingehend kommen, dass die auf Bundesebene vereinbarten Kriterien gleich in allen Ländern gelten. Das ist nicht eine Diktatur des Bundes, sondern das ist eine vernünftige Einhaltung föderaler Prinzipien.
Wir haben über Angela Merkel gesprochen, der Sie ein gutes Zeugnis ausgestellt haben, Herr Montgomery. Was ist mit den Größen der internationalen Politik, mit Trump, Johnson, Bolsonaro, Netanyahu, Erdogan?
Naja, Sie haben die aufgeführt, die durchaus auch ein sehr autokratisches Verhalten haben, die, also allein, dass wir uns heute eine Debatte darüber leisten, ob ein amerikanischer Präsident das Ergebnis einer Wahl akzeptiert, zeigt ja schon, wie autokratisch das dort vorgeht. Aber es gibt ja auch andere. Es hat ja auch zum Beispiel, wenn Sie mal die Schweden, die wir eben sehr kritisiert haben, betrachten, dort hat sich die Politik in großen Skrupeln ergangen, wie sie das denn jetzt alles handelt. Und das ist für Politik eine extrem schwere Entscheidung, weil man muss zwischen vielen Werten, sei es die Wirtschaft, sei es das Verhalten von Kindern, sei es die Einschränkung von Grundrechten und Gesundheit, muss man klug abwägen. Und das haben viele Politiker auf der Welt, ohne dass wir sie jetzt alle einzeln namentlich erwähnen können, gut gemacht.
Wenn ich nochmal auf die anderen kommen darf, kann man die Rechnung aufmachen, je autokratischer, selbstverliebter Spitzenpolitiker sind, desto gefährlicher wird es für die Bevölkerung?
Ja, und zwar nicht nur in Pandemiezeiten. Aber das ist ja eine Erfahrung, die wir insgesamt auch aus der demokratischen Entwicklung der Bundesrepublik gemacht haben. Ich glaube aber nicht, dass ich als Vorsitzender des Weltärztebundes jetzt geeignet bin, hier überall diese Noten, diese Schulnoten zu vergeben. Ich sehe nur ganz klar, das ist keine Alternative zu einer gut korrupten, demokratisch geführten Regierung gibt. Und da haben wir in Deutschland deswegen die Pandemie so gut bewältigt.
Kriegen wir in Deutschland eine zweite Welle? Und wenn ja, wann kriegen wir sie?
Also ich wehre mich immer gegen den Begriff der zweiten Welle und sage, wir werden eine Dauerwelle haben, weil wir werden immer wieder Einträge von Viren haben, wir werden immer wieder Hotspots haben, wir werden sie immer wieder bekämpfen. Eine zweite Welle hieße für mich, dass wir die Kapazitätsgrenzen unseres Gesundheitswesens überschreiten. Da sind wir noch weit von weg und ich hoffe, dass es uns gelingt, das zu verhindern.
Aber sehen Sie einen markanten Anstieg im Herbst?
Ich befürchte einen markanten Anstieg im Herbst. Das ist ganz einfach. Sie können sich draußen im Freien praktisch nicht anstecken. Wenn wir alle wieder in unsere schlecht gelüfteten Büros und Räume zurück müssen, steigt das Infektionsrisiko, wenn wir nicht Abstandsregeln einhalten, wenn wir nicht Masken tragen. Und deswegen glaube ich schon, dass die Infektionszahlen steigen werden. Aber es soll keine zweite Welle werden.
Wie viel Hoffnung setzen Sie auf eine Impfung?
Naja, auf die Impfung kann man im Moment viel Hoffnung setzen. Was wir noch nicht wissen, ist, wie lange die Immunität anhält hinterher. Das wird die Frage sein. Deswegen hoffe ich immer noch sehr, dass man neben der Impfung nicht den Therapiearm des Gedankens vergisst. Und wir müssen noch an Therapien arbeiten. Da gibt es ein Beispiel. Gegen HIV haben wir in 30 Jahren keine vernünftige Impfung gefunden. Aber man kann heute HIV so behandeln, dass die Menschen eine fast normale Lebenserwartung haben.
Würden Sie zu einer Grippeschutzimpfung im Herbst in jedem Fall raten, unabhängig von einer Impfung gegen Corona?
Ja, mehr denn je, weil alleine die Grippeschutzimpfung mit ihrem Cocktail von Antikörpern, die sie bei mir erzeugt, mir sicherlich auch hilft, mein Immunsystem gegen Corona zu immunisieren oder zu, nein, nicht direkt gegen Corona zu immunisieren, aber gegen Corona mir zu helfen. Mhm. Und deswegen werde ich mit Sicherheit zur Grippeimpfung gehen.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.